that is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com.
Hallo und guten Abend, hier ist mal wieder Axel.
Und hier ist Mirko, hallo.
Und wie jeden Tag, wie jeden Abend, wenn wir uns hier zusammentreffen, sind wir bei ArkhamInsiders.com.
Ja, wir sind die Arkham Insiders. Wir reden eigentlich nur über Lovecraft. Und das haben wir auch in den letzten beiden Folgen etwas indirekter getan, da wir über die Herkunft seiner Familie, der Familie Lovecraft und der Familie Whipple gesprochen haben. Danach haben wir uns mit Sarah Susan Lovecraft, seiner Mutter, beschäftigt. Und das waren zwei Folgen, die den chronologischen Ablauf unserer Betrachtung über Lovecraft unterbrochen haben. Wir erinnern uns, davor haben wir über den sogenannten Jackson War gesprochen, den Lovecraft mit verschiedenen Anhängern eines populären Autoren in den sogenannten Munsey Magazines sich geliefert hat. Das ist eine sehr wichtige Sache gewesen, weil dieses Ereignis jemanden auf den Plan gerufen hat, nämlich das war Edward F. Das. Und Edward F. Das war Mitglied einer Gruppe, über die wir uns diese und in der nächsten Folge unterhalten wollen. Welche Gruppe war das?
Das war die United Amateur Press Association. Das war eine Vereinigung oder ein Zusammenschluss von Amateurjournalisten. Und das war durchaus eine gewichtige Bewegung in Amerika. Die ging los in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und die Mitglieder rekrutierten sich im Prinzip aus allen gesellschaftlichen Schichten, auch aus allen Altersgruppen. Und die gaben Magazine, Journale, Pamphlete heraus. Das wurde dadurch begünstigt, dass neue billige Druckmaschinen auf den Markt kamen, dass es insgesamt nicht besonders teuer war, eigene Publikationen herzustellen. Ja, und mit dieser Vereinigung oder mit dieser United Amateur Press Association bekam Lovecraft halt Kontakt durch den damaligen Chefredakteur Edward F. Das. Du hast es ja eben schon gesagt, dieser Das war durch die Leserbrieffehde in The Argosy auf Lovecraft und auch auf seinen Kontrahenten John Russell aufmerksam geworden. Und im April 1914 oder im Frühjahr 1914 lud er beide, Russell als auch Lovecraft, dazu ein, der UAPA beizutreten, was Lovecraft im April 1914 letztendlich auch getan hat.
Genau. Die Amateurjournalistenbewegung in den USA hatte berühmte Vorläufer. Das hing damit zusammen, dass wirklich viele Leute ihre eigenen kleinen Zeitschriften herausgegeben haben. Unter anderem auch Benjamin Franklin, Stevenson und Thomas Edison gehörten zu solchen Amateurjournalisten. Die Bewegung entstand, also die organisierte Bewegung entstand etwa um 1866, wie Lovecraft es selbst in einer von ihm verfassten Werbebroschüre darstellt. Diese Broschüre erscheint im November 1915, als Lovecraft vom August 1915 bis Juli 1916 tatsächlich der Vizepräsident der UAPA war. Die Broschüre hieß United Amateur Press Association Exponent of Amateur Journalism. Und da geht er darauf ein, dass in den Jahren 1866 bis 1876 die Praxis, selbst gedruckte kleine Magazine zu veröffentlichen, erstmals wirklich organisiert auftrat. Es gab eine Organisation unter der Leitung von tatsächlich Charles Scribner. Und es ist der Scribner. Es ist der Scribner der berühmten Scribner-Dynastie, die im Pressewesen und im Buchmarkt der USA eine ganze Menge zu sagen hat. Das allerdings war von kurzer Dauer, 1869 bis 1874. Und dann gab es erstmal zwei Jahre lang nicht wirklich eine Organisation. Und 1876 schließlich wurde die NAPA gegründet, die National Amateur Press Association. Und nach Lovecrafts Meinung dümpelte der Amateurjournalismus vor sich hin, bis schließlich am 2. September 1895 William H. Greenfield die UAPA gründete. Und wie Lovecraft befindet, war dies eine Organisation von allerhöchstem intellektuellen Standard. Es gab und gibt sogar eine ehemaligen Organisation oder eine Veteranenorganisation, die sich The Fossils nennt, die Fossile. Und tatsächlich gibt es heute noch eine Publikation der Fossils. Der Amateurjournalismus in den USA ist nach wie vor sehr lebendig. Und diese Fossils, die letzten 50 Jahre etwa, befassen sich ebenfalls immer wieder in Artikeln mit Lovecraft und dem, was er für den Amateurjournalismus getan hat.
Zum Fossil kann ich eben noch sagen, also eine Ausgabe, die sollten wir auf jeden Fall in die Shownotes stellen, die ist vom Juli 2012, die ist als PDF online erhältlich und das ist eine Sondernummer, die dem Drucker und Amateurjournalisten Charles William Tryout Smith gewidmet ist.
Ja.
Der Name sagte schon, dieser Smith gab eben eine Publikation namens Tryout heraus, mit der Lovecraft auch eng verbunden war und auch in dieser Nummer sind einige Texte oder ist mindestens ein Text von Lovecraft, den er innerhalb dieser Bewegung geschrieben hat und er wird selbst natürlich auch öfter erwähnt in der Ausgabe. Also sehr interessant, kann man sich mal rein vertiefen.
Ich mag es, wenn es online als PDF zu kriegen ist.
Ja gut, die müssen sich natürlich auch den neuen, in Anführungsstrichen, Medien anpassen und alles andere würde ich auch nicht mehr billigen, wenn das jetzt nur noch so, ja, wenn man jetzt das so in den USA bestellen müsste.
Ja. Dann die Zeit von 1885 bis 1895 waren die sogenannten Halcyon Days, also die Hochzeit für den Amateurjournalismus. Und aus dieser Zeit gab es zu HPLs aktiven Tagen nur noch sehr, sehr wenige wirklich aktive Mitglieder, wie zum Beispiel Ernst A. Atkins und tatsächlich James F. Morton, der das... wusste ich zwar, aber das hatte ich gar nicht realisiert, er wesentlich älter war als H.P. Lovecraft und ihn sogar überlebt hat. Er war ja ein sehr, sehr guter und sehr enger Freund von H.P. Lovecraft. Und der gehörte damals schon der United Press Association an. Und schließlich die Zeit von 1916 bis 1921 war erneut eine Hochzeit für die UAPA. Und das hat Lovecraft nicht selbst gesagt, aber alle anderen beurteilen es so. Lovecraft hat für diese Hochzeit durchaus einen Großteil dazu beigetragen. Man kann auch sagen, dass Lovecraft nicht der einzige geniale Kopf der UAPA war, aber der einzige, der es schließlich zu einer gewissen Bekanntheit gebracht hat. Joshi wiederum in seiner Biografie I Am Providence, das Leben und die Zeiten H.P. Lovecrafts, bedauert in der Tat, dass die Texte von Lovecrafts Kollegen, als die wirklich sehr gut und talentiert gewesen sind, bedauert es, dass man von ihnen heute kaum noch spricht, es sei denn, sie sind in irgendeinem Zusammenhang mit H.P. Lovecraft erwähnt. Reinhard Kleiner, Samuel Loveman, Edith Minister, das waren alles Namen, die damals durchaus Gewicht hatten und die, soweit wir Joshi vertrauen können, und ich denke, das ist kein Problem, das können wir, haben wirklich tolle Sachen abgeliefert.
Das ist ein interessanter Punkt, den du da ansprichst. Tatsächlich ist es so, dass diese Leute nur dadurch bekannt sind, dass Lovecrafts großes Licht auf sie fällt. Lovecraft wiederum wird eigentlich so sehe ich das zumindest, ist überhaupt nicht für seine Verdienste, die er unzweifelhaft innerhalb dieser Amateurjournalismusbewegung geleistet hat, wahrgenommen, sondern er ist uns eben heute als ein herausragender Autor der Weird Tales oder der Fantastik bekannt. Und das ist so ein Punkt, den wir sicherlich in dieser Episode und auch in der kommenden mal vielleicht etwas genauer beleuchten sollten, weil also sein Verdienst, den er tatsächlich für diese Bewegung geleistet hat, der wurde seinerzeit oder wird auch heute noch von den Mitgliedern, die sich dieser Bewegung zugehörig fühlen, den Fossils zum Beispiel, die du schon erwähnt hast, wird er vielleicht stärker wahrgenommen als irgendwelche Cthulhuiden-Auswüchse. Ist meine These. Vielleicht können wir das irgendwie klären oder zumindest da Impulse geben.
Ja, das sollten wir machen. Es gibt interessanterweise einen späten Aufsatz von Lovecraft, der heißt, grob übersetzt, was der Amateurjournalismus für mich getan hat und was ich für ihn getan habe. Und da werden solche Dinge auch von ihm retrospektiv nochmal besprochen. Aber da kommen wir gleich zu. Fragen wir uns die UAPA. Wofür stand die eigentlich? Und hier können wir tatsächlich auf das schauen, was Lovecraft selbst sagt. Er schreibt, dass das Bedürfnis eines jeden Schreibenden, seine Texte veröffentlicht zu sehen, in eines jeden Menschen Brust innewohnt. Das ist ein Originalzitat von ihm. Vom College-Absolventen, der die Tore der hochwertigen Literaturmagazine bestürmt, bis hin zum rohen Schuljungen, der seine ersten kruden Texte in der Lokalzeitung unterbringen möchte. Sie alle wollen ihre Texte in jedem jedem Fall gedruckt sehen. Das ist im Groben das, was er tatsächlich selbst gesagt hat.
Ja, das,
und, ja?
Das ist lustig, weil im Prinzip beschreibt er sich da natürlich selbst oder wirft einen Blick zurück auf seine Jugendtage, falls du das jetzt sowieso sagen wolltest.
Ja, das macht er nämlich öfters, als man denkt. Schnell dazu eingeworfen, es gibt bei natürlich Hippocampus Press die gesammelten Essays. Ja, und da haben wir ja schon drüber gesprochen in den Folgen zuvor. Volume 1 ist alles, was mit Amateurjournalismus zu tun hat. Der ist ja recht umfangreich, der Band, hat etwa 440 Seiten. Und das war einer von denen, die ich bisher immer gemieden habe, weil, das können wir gleich vorwegnehmen, irgendwie hatte ich immer den Eindruck, dass die Sachen, die mit der UAPA zusammenhängen, mit dem Amateurjournalismus, nicht ganz so spannend sind wie alles andere, was er gemacht hat. Im Laufe der Recherche ist mir aufgefallen, ich lag massiv falsch. Aber ich hoffe, dass wir das im Laufe dieser und der nächsten Episode noch klären können.
Vor allem, nein, dazu möchte ich auch noch was sagen. Entschuldigung, wenn ich
da
mal so reinfalle. Das klar, ist vor allem deshalb interessant, weil je mehr man sich mit dieser Materie befasst, speziell mit dieser Amateurjournalismus-Materie. Lovecraft hatte Kontakt mit vielen Menschen, er lernte viele Leute kennen, viele seiner sehr engen Freunde entstammten dieser Bewegung. Einige wichtige Leute, wie zum Beispiel W. Paul Cook, haben nachher Reminiszenzen an Lovecraft geschrieben oder über ihn oder überhaupt Erinnerungen über ihn verfasst. Wenn man sich das betrachtet, dann wird eigentlich diese Behauptung, weil nichts anderes ist es ja, dass Lovecraft ein Einsiedler war, die wird völlig ad absurdum geführt vor diesem Hintergrund. Wenn man sieht, also mit welchem Engagement sich Lovecraft für ungefähr 10 Jahre in diese Amateurjournalismusbewegung reingestürzt hat, wie sehr er dieser Bewegung gut getan hat, wie ambitioniert er zur Sache gegangen ist. Also er war wirklich einer ihrer stärksten Vertreter, ihrer stärksten Mitglieder. Und ganz ehrlich, sowas macht man nicht, wenn man ein Einsiedler ist. Also als Einsiedler hat man alles zu tun, aber man kümmert sich nicht um das Wohl irgendeiner Gemeinschaft.
Ich glaube, dass sein Einsiedlertum in Dosierungen aufgetreten ist, die er sich selbst verabreicht hat. Und natürlich hat er dieses Image auch gepflegt. Das wird uns immer wieder begegnen. Wir werden immer wieder erstaunt feststellen, dass er sich, wie zum Beispiel in New York, als er in der Clinton Street wohnte, das muss die Clinton Street gewesen sein, da gibt es, wie er schreibt, einer seiner Tanten, dass er sich in seinen Alkoven, so eine Art großen Schrank, das kennt man ja aus amerikanischen Filmen und das hatte er auch, dass er sich da hingesetzt hat mit Büchern, die er gekauft hat am Tag zuvor, dann eine kleine Lampe dabei hatte und seine Freunde an die Tür hat klopfen lassen, ohne sich zu regen. Er wollte einfach nur für sich sein. Diese Zurückgezogenheit hat er sich dann immer wieder auch selbst gegönnt. Aber zurück zum Amateurjournalismus. Du sagtest ja gerade eben, er beschreibt hier seine Situation, seine eigene Situation zum Teil, das ist völlig richtig. Während es nur ein paar Talentierte schafften, wirklich professionelle Schreiber zu werden, ist die Mehrheit der Schreibenden nach Lovecrafts Ansicht dazu verdammt, in der Sphäre der alltäglichen Konversation zu bleiben. Das formuliert er in der Tat so, was mir persönlich sehr gut gefällt. Und er sagt, um nun diese Leute zu fördern, damit sie nicht in der Unbekanntheit versauern, ihnen die Möglichkeit zu geben, etwas zu veröffentlichen und dabei von gebildeten Personen unterstützt zu werden, hat sich die UAPA gegründet. Und nach Lovecraft zum Beispiel darf man sich von dem Begriff des Amateurs auf keinen Fall fehlleiten lassen. Er warnt sogar davor, diesen Begriff mit unausgegoren oder stümperhaft oder unreif gleichzusetzen. Es geht ihm bei der Verwendung dieses Begriffes um die nicht kommerzielle Natur des Amateurjournalismus. Das ist ja auch ein Punkt, der uns in der Biografie Lovecrafts immer wieder begegnet, dass er nach außen hin betont, es geht ja hier nicht ums kommerzielle Schreiben, sondern es geht um, ich schreibe für mich selbst, was ja, wenn man die späteren Briefe liest, offensichtlich nicht so gewesen ist. Er war schon auf der Suche nach einem neuen Publikum.
Da kann ich auch gleich nochmal ein Zitat reinschieben in dem Aufsatz Writings in the United Amateur von Lovecraft. Gibt es am Schluss ein schönes Zitat, das bringt die ganze Geschichte so ein bisschen auf den Punkt. Da schreibt er: The atmosphere is wholly fraternal and courtesy takes the place of currency. Also die Atmosphäre ist sehr brüderlich innerhalb dieser Amateurjournalismusbewegung und Höflichkeit hat den Vorzug vor Geschäftstüchtigkeit oder überhaupt geldlichen Angelegenheiten.
Ja, dieses Zitat habe ich tatsächlich auch, weil es zusammenfasst, was ihm an dieser Bewegung wichtig ist. Er führt weiter aus, dass die von den Mitgliedern herausgegebenen, vor allen Dingen auf eigene Kosten, um das gleich nochmal aufzugreifen, auf eigene Kosten herausgegebenen Magazine in Größe, Gestaltung und Charakter variieren, wie du ja schon eingangs gesagt hattest. Es sind alle möglichen Menschen aus allen möglichen Gesellschafts- und Altersschichten dabei. Die Inhalte stammen dabei jetzt nicht nur von den Herausgebern selbst, sondern ebenfalls von anderen Mitgliedern, die zu den Publikationen ihrer Vereinsmitglieder was beisteuern wollten. Also es gab einen regen Austausch von Manuskripten. Jemand hat eine Zeitschrift, nimmt einen Gastartikel auf und schickt diese Zeitschrift wieder an die anderen Mitglieder. Das muss also sehr rege gewesen sein. Und ja?
Ja, kann man vielleicht schon mal an dieser Stelle erwähnen, das ist im Prinzip nichts anderes als das, was wir heute in der Internet-Community erleben, in Foren, Plattformen, in der Blogosphäre, mit E-Mail-Newslettern oder Newsgroups, die gibt es zwar gar nicht mehr, aber Menschen haben immer irgendwelche Wege gesucht und auch gefunden, sich zu vernetzen, Gemeinschaften zu schließen, sich auszutauschen und natürlich auch so ein bisschen abgeschottete Gruppen auch zu bilden. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr ambitionierte Sache gewesen, dieser Amateurjournalismus. Und das hast du ja auch schon erwähnt, die waren sehr gut organisiert und da herrschte eine gute Struktur, also wirklich mit Herausgebern, mit diversen Büros, mit Autoren, Redakteuren und so weiter und so weiter.
Ich könnte sagen, sie haben eine frühe Form des Networking erfunden. Ja. Und das betont in einem Interview auch Derek Hussey, der Verleger von Hippocampus Press, dass dieser Amateurjournalismus zwar nicht mehr in Magazinen stattfindet, wobei auch da hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass es durchaus eine sehr rege Fanzine-Kultur hier in Deutschland gibt. Alle paar Wochen im Perioden-Romanheft mal reingeguckt, da wird man schon sehen, was da unterwegs ist. Ich kann das nur noch mal betonen, vor Leuten, die Fanzines herausgeben, ich habe das auch mal eine Zeit lang gemacht, habe ich ungeheuren Respekt, weil das eine Wahnsinnsarbeit ist, für die man eigentlich außer Reputation und Spaß nichts bekommt.
Ja, in dem Zusammenhang ist vielleicht noch ein Name, auf den ich gestoßen bin, während der Vorbereitung zu dieser Sendung erwähnenswert. Und zwar ist das Hans-Joachim Alpers, eingeweihten Lovecraft-Freunden, vor allem der frühen Literatur in Deutschland, wird der Name ein Begriff sein. Er ist der Herausgeber des im Corian Verlages erschienenen Buches H.P. Lovecraft, der Poet des Grauens. Ein sehr empfehlenswertes Buch, wo verschiedene Texte und Briefe von Lovecraft selbst enthalten sind, aber auch von Leuten zum Beispiel wie Dirk W. Mosig oder Karl Jukierde und anderen. Und dieser Hans-Joachim Alpers, der steht auch in Zusammenhang mit der deutschen Amateur-Schriftstellerbewegung. Also die gab es oder gibt es eben auch in Deutschland. Es ist eins der langlebigsten Netzwerke in dieser Richtung, ist das Futurien Amateur News, kurz Fan-Netzwerk, eine APA oder Amateur Press Association mit Schwerpunkt auf Science Fiction. Und die sind wohl schon seit den 1960ern dabei. Und da hat dieser Hans-Joachim Alpers schon mitgewirkt. Der ist leider vor 2 Jahren verstorben. War Schriftsteller und Verleger, vor allem im Bereich Science Fiction, aber hat sich eben auch im Bereich der Lovecraft-Forschung einen Namen mit diesem Buch gemacht. H.P. Lovecraft, der Poet des Grauens.
Ja, es ist auch ein verdienstvoller Mensch. Hab auch eine ganze Menge über ihn und von ihm gelesen. Das war bemerkenswert, was der geleistet hat. Und das meine ich ja. Er war Profi in dem Sinne. Aber viele Fanzines sind eben sehr gut gemacht, sehr liebevoll, sehr detailliert, sehr kenntnisreich. Aber mehr als die Druckkosten kommen dabei auch nicht rum. Da kann man sehen, dass das ein Bedürfnis ist und war, sich mitzuteilen, wenn man da etwas zu sagen hat und wenn man sein Hobby mit anderen teilen möchte. Und das war ja auch bei der UAPA nicht anders, denn hier war besonders wichtig die Korrespondenz der Mitglieder untereinander als intellektuelles gegenseitiges Stimulanz, Information. Und darüber hinaus haben sich schon lebenslange Freundschaften ergeben, wie Lovecraft es ja selber als Beispiel darstellt, obwohl er diese Broschüre 1915 geschrieben hat. Und wir wissen, das hatten wir eingangs erwähnt, viele lebenslange Freunde aus der Amateurschriftsteller, aus der Amateurjournalistenszene herstammen.
Ja, den W. Paul Cook, den Drucker und Herausgeber, habe ich ja eben schon erwähnt. Ansonsten ist ein sehr bekannter Name Samuel E. Loveman, dann noch Reinhard Kleiner, beides Leute, über die wir sicherlich das ein oder andere Mal noch drauf zu sprechen kommen werden. So ein bisschen mit den Begrifflichkeiten vielleicht einfach nochmal, fasse ich eben nochmal zusammen. Also es gab zuerst eine Gruppe, die nannte sich NAPA, National Amateur Press Association. Die hatte sich zuerst gegründet, 1876. Und die UAPA, so wie du erwähnt hast, wurde 1895 gegründet von William H. Greenfield, der übrigens erst 14 Jahre war zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und das Besondere an diesen beiden Gruppen oder die Wechselwirkung besteht auch darin, dass Mitglieder der UAPA, die insgesamt erstmal aus einem jüngeren Publikum bestand, dass diese Leute dann im Lauf der Zeit auch zur NAPA rüberwechselten, wenn sie älter wurden.
Und ja, das ist das ist interessant, auch dass auch da gab es eine Schnittmenge. Die Leute waren teilweise in beiden Organisationen tätig.
Genau, wie Lovecraft selbst auch am Ende.
Wie Lovecraft selbst, der auch, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber das habe ich notiert, das kommt später. Er war sogar Interimspräsident der NAPA.
Ja, ich habe gelesen, dass er 1917 eingestiegen ist bei der NAPA, dennoch auch trotz der Rolle, die er dort eingenommen hat, ist darüber nicht so viel bekannt, oder er selbst hat sich auch immer stärker als Mitglied der UAPA gesehen.
Die UAPA, das betont er, und das haben wir auch gerade schon wieder durchscheinen lassen, sind wirklich Leute von unter 16 bis über 60 Jahren. Da gibt es gibt es drei Gruppen. Das war Gruppe A unter 16 Jahren, Gruppe B 16 bis 21 und Gruppe C über 21. Und für die Mitglieder, die es da gab, war die Gruppe durchaus gemischt. Und die Jugendförderung lag Lovecraft auch sehr am Herzen. Das werden wir dann aber noch später sehen. Aber die UAPA hatte tatsächlich ein Zentralorgan, denn eine Zeitschrift, die nannte sich United Amateur. Und dorthin konnte wirklich jeder seine Beiträge schicken. Was aber kein Muss war. Also man war als Mitglied der UAPA nicht gezwungen, journalistisch tätig zu sein. Darauf kommen wir auch noch später zu sprechen, denn die Leute, die das taten, die waren Lovecraft tatsächlich auch ein Dorn im Auge. Der United Amateur wurde von einem jährlich gewählten offiziellen Herausgeber veröffentlicht und bei einem offiziellen Verleger auch gedruckt. Wenn man der UAPA beitreten wollte, war das ziemlich einfach. Man schickte den Aufnahmeantrag und kaum ein Aufnahmeantrag, so betont Lovecraft in dieser Broschüre, wurde jemals zurückgewiesen. Es gab verschiedene Departments und verschiedene Unterorganisationen. Es gab zum Beispiel das Department of Private Criticism. Da konnten die Mitglieder ihre Manuskripte hinschicken und die wurden dann unentgeltlich geprüft und verbessert. Das ist natürlich auch eine Mordsarbeit. Und Lovecraft kommt später darauf noch zu sprechen. Die eingesandten Manuskripte wurden im Department of Private Criticism sehr vertraulich behandelt und sorgfältig auch geprüft und tatsächlich bis in jedes Detail hin korrigiert. Es gab ein zweites Department, das war das Department of Public Criticism, und das besprach im United die zugesandten Magazine der Mitglieder. Für dieses Department hat auch H.P. Lovecraft gearbeitet, und es gibt in den Collected Essays, was ich gerade erwähnt habe, wirklich seitenweise Besprechungen von anderen Magazinen. Und das muss eine immense Menge Arbeit gewesen sein. Er bekommt monatlich einen Stapel Zeitschriften von Mitgliedern der UAPA und geht wirklich detailliert die Sachen durch. Es gibt Kritiken von ihm, da nimmt er ein Gedicht auseinander, freundlich, aber eben doch sehr jovial, und sagt hier, das muss so gemacht werden und das muss so gemacht werden, aber er lobt die Vorstellungskraft des Dichters und so weiter. Und seitenweise steht in diesem Essayband drin, dass er sagt, die Ausgabe des Rainbow hat das und das und dann ist das und das gemacht worden. Er bespricht also wirklich jede Zeitung, die ihm zugesandt wurde.
Klar, da treffen zwei Eigenschaften von ihm aufeinander. Zum einen die ausgeprägte Gewissenhaftigkeit und dann zum anderen ist das mehr Höflichkeit oder mehr Hilfsbereitschaft. Aber er konnte natürlich nicht einfach so eine Kritik in zwei Sätzen abhandeln. Das hat er ja auch nachher in seinen seinem Briefverkehr hat er ja auch, der ist ja auch davon geprägt, dass er da teilweise seitenlang Arbeiten von Freunden und Kollegen besprochen hat.
Mhm. Dazu kommen wir auf jeden Fall noch. Da gibt es die Anekdote, ich glaube, von Robert Bloch. Er schreibt als Jugendlicher einen Brief an H.P. Lovecraft und bekommt eine freundliche, jedoch mehrere Seiten umfassende Antwort. Das war Lovecraft und das hat er hier begonnen und das hat er bis zum Ende seines Lebens durchgehalten. Die UAPA natürlich, wie jeder Verein, hatte verschiedene offizielle Ämter, die nach Abstimmung verteilt wurden. Und diese Abstimmungen fanden bei den jährlichen Conventions statt. Aber auch Briefwahl war möglich. Und jetzt eben das abzuhandeln, diese Posten waren natürlich der President, der die Mitglieder der Departments of Criticism auswählte, den Supervisor für Satzungsänderungen, den offiziellen Verleger und den Sekretär des Vereins. Dann gab es zwei Vice Presidents, den Schatzmeister, den offiziellen Herausgeber, drei Vorstandsmitglieder, einen Historiker, einen Archivar für die Auszeichnungen und zwei Manuskriptmanager. Also man sieht, da fällt mir jetzt gerade eine Anekdote zu ein, die De Camp erzählt. Er schreibt es tatsächlich auch in der Lovecraft-Biografie im Zusammenhang mit der Amateurpresse. Wenn man Amerikaner auf eine einsame Insel aussetzt, dann treffen sie sich zuerst mal, arbeiten eine Verfassung aus und Sonderteile für diese Verfassung. Und genauso ist es hier auch. Das ist echt erstaunlich, wie viele Leute da gearbeitet haben und wie groß eigentlich der Kopf dieser Organisation war.
Ja, und Sprague de Camp schreibt eben auch über diese Bewegung insgesamt, dass manche Leute das unter Umständen ernster genommen haben als ihren eigenen Beruf. Und dazu muss man natürlich sagen, Lovecraft hatte zu der Zeit auch keinen Beruf. Er hatte noch nicht mal einen Schulabschluss. Genau. Er stand ohne alles da. Und da verwundert es natürlich nicht, dass er sich mit so einem Eifer dann in diesen Amateurjournalismus auch gestürzt hat.
Ja, das schreibt er sogar später noch was zu. Oder er hat es geschrieben und wir kommen später da nochmal rauf. Das ist nämlich durchaus interessant. Es gab auch eine Kommission, die Beiträge des Jahres ausgewählt hat und mit Auszeichnungen dotiert hat. Das waren nicht Mitglieder der UAPA. Diese Kommission wurde vom Präsidenten und seinen Leuten angeschrieben, zusammengestellt. Das waren tatsächlich etablierte Literaten und professionelle Schreiber und Autoren. Und die haben diese Beiträge der Mitglieder der UAPA bekommen und haben sie dann entsprechend ausgezeichnet. Es ist schon eine halbe Stunde um, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir wollen zum Ende kommen. Ich fürchte fast, wir werden drei Folgen draus machen. Aber nichtsdestotrotz, ich kann von mir aus sagen, anfangs in den Biografien, als ich es gelesen habe, hat mich dieser ganze Amateurjournalismus mehr oder weniger gelangweilt. Ich habe es zur Kenntnis genommen, das hatte ich eingangs ja auch schon erwähnt, und habe gesagt, okay, er hat es gemacht, ist ja toll. Aber je mehr ich mich damit befasst habe, umso interessanter ist es geworden. Und schließlich darf man nicht vergessen, auch hier kommen wir wieder an einen Punkt, wie wir in den letzten Folgen immer wieder an solche Punkte rangekommen sind, die entscheidend für Lovecrafts Entwicklung und Karriere sind. Es beginnt jetzt, wenn man einen Blick in die Selected Letters hineinwirft, der große und gewaltige Briefwechsel. Im Jahr 1914 werden die ersten wirklich langen, fast schon essayistischen Briefe verschickt von Lovecraft an seine Freunde. Und wir sind nicht mehr ganz so weit davon entfernt, dass auch seine erste Geschichte, seine erste neue Geschichte veröffentlicht wird. Wir haben es hier also mit einer Zeit zu tun, die für Lovecraft ungeheuer wichtig war.
Ja, aber von Anfang an hat sich Lovecraft auch hier vielleicht, das geht so ein bisschen unter in der gesamten Darstellung, durchaus nicht so leicht getan, wie es jetzt vielleicht den Eindruck macht. Das ist auch eine schöne Anekdote, die von W. Paul Cook mal wieder, ich weiß nicht, wie oft habe ich den heute erwähnt, aber ist ja auch egal, die von ihm mal wieder überliefert worden ist. Und zwar war das zu Anfangszeiten, als Lovecraft noch relativ neu in der Bewegung war. Cook gab zwei Zeitschriften heraus, The Ghost und The Vagrant hießen die. Ich weiß nicht, um welche es jetzt geht, aber er veröffentlichte zwei Geschichten, die in Lovecrafts Augen etwas anrüchig waren. Es ging wohl auch um Körperlichkeiten. Irgendwie kam eine nackte Frau vor. Und
oh mein Gott.
Ja, oh mein Gott, genau. Und das ging für Lovecraft überhaupt nicht. Also er zeigte sich erbost. Er hat wohl auch einen wütenden Brief an Cook geschrieben und meinte also unter diesen Umständen mit solchen Inhalten, damit wolle er nichts zu tun haben und er möchte auch dann für so eine Bewegung nicht arbeiten. Und Cook hat relativ gelassen darauf reagiert und sein abschließender Kommentar ging in die Richtung, die Frage ist nicht, was du für meine Publikation tun kannst, sondern was meine Publikation für dich tun kann. Und das ist eben dieses Wechselspiel, was hat Lovecraft für den Amateurjournalismus getan, was hat der Amateurjournalismus für Lovecraft getan. Da werden wir wohl noch in einem abschließenden Fazit drauf eingehen nach der dritten Folge, wenn es denn drei wären. Vielleicht wären es auch vier, vielleicht wären es auch nur zwei. Aber da geben wir nochmal eine abschließende Bewertung ab, denke ich, oder?
Ja, was frag nicht, was der Amateurjournalismus für dich tun kann. Ich muss gerade an dieses geflügelte Wort. Das ist uramerikanisch, glaube ich. Ne? Wer hat es später gesagt? Kennedy?
Das weiß ich
Oder wer war
nicht, das
es?
weiß ich nicht, tut mir leid.
Ah, das liefern wir nach, das liefern wir nach. Ja, der Amateurjournalismus und H.P. Lovecraft. Aber, und das hattest du ja in den vergangenen Folgen immer wieder erwähnt, und das sehen wir hier auch, wenn er denn mal was gemacht hat, dann richtig. Wirklich 24 Stunden war er Amateurjournalist. Er hat da unglaublich viel Herzblut und Zeit investiert. Er hat es dann gründlich gemacht, wie alles, was er freiwillig gemacht hat. Da kommen wir dann zu. Ja, verbleiben wir vorerst mal bei Teil 1 des Amateurjournalismus und H.P. Lovecraft, beziehungsweise was H.P. Lovecraft für den Amateurjournalismus getan hat. Ich bin Mirko, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei den Arkham Insiders.
Ich bin Axel, ich freue mich natürlich ebenso.
Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.
Ciao.